Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik. Da wollte ich Kultur und Politik in einem Wort sagen, vom Deutschlandfunk Kultur hier, also unserem Sender. Herzlich willkommen, Friederike Sittler, hier im Studio.
Vielen Dank, freue mich mal wieder da zu sein.
Wir freuen uns auch. Frau Sittler, mit welchen Gedanken sind Sie denn aus dem Wochenende in die neue Woche reingestartet?
Ach, in mir klang noch nach, dass ich am Samstag Kajak gefahren bin auf der Havel. Es war ganz wunderbar. Ich aber dann sah, dass auch wieder viele von DLRG und Wasserwacht im Einsatz waren, aber auch ich an einer Station vorbeikam, die geschlossen war. Und ich habe darüber nachgedacht.
Also eine Rettungsstation.
Und ich habe gedacht, ist da jetzt vielleicht der Ehrenamtsmangel schon eingetreten? Ist nur eine Frage. Und dann beschäftigt mich insgesamt das Thema Ehrenamt, weil ich glaube, dass das auch ein Kitt in dieser Gesellschaft ist, die sich gerade so schwer tut mit so vielen Themen. Und ich selber bin ja Vorsitzende auch noch vom Journalistinnenbund, auch ehrenamtlich, investiere da sehr viel Zeit. Und die Frage ist immer, können wir eigentlich so eine Vereinsstruktur heute noch aufrechterhalten? Gewinnen wir damit jüngere Leute, die eher sich punktuell engagieren wollen, die auch fragen, was habe ich davon? Und ich habe auch in Berlin initiiert, dass wir mit Berliner Tafel und Kirchen Ausgabestellen geöffnet haben für Lebensmittelverteilung 48. Da sind 1800 Ehrenamtliche aktiv. Da sind meistens die fitten Frührentner und die Rentnerinnen und Rentner, die dann auch die Zeit haben, so verlässlich einzusteigen. Und ich bleibe dabei. Das ist ein Kitt für diese Gesellschaft. 30 Millionen Deutsche sind aktiv, ehrenamtlich, ganz, ganz unterschiedlich. Aber können wir diesen Kitt so beibehalten? Wird das weitertragen? Die Frage hat mich tatsächlich heute Morgen so beim Aufwachen beschäftigt.
Ich habe letztens jemanden getroffen, der ist nicht Frührentner, sondern mitten im Arbeitsleben und hat seine Arbeitszeit auf 4 Tage reduziert, um am freien Tag dann freiwillig Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen und Schüler anzubieten. Also ich würde sagen, da gibt es Hoffnung, dass da was nachwächst.
Ja, aber es ist eben so dieses, also ganz lange auch dabei zu bleiben, sich zu verpflichten, Vereinsstrukturen auch zu beachten. Geht das eigentlich noch so mit ganzen Amtsgericht, was dahinter steckt, Satzungen, die zu beachten und so weiter. Wir haben jetzt vom Journalistinnenbund gerade wieder ehrenamtlich eine Tagung für Ende Juni in Freiburg auf die Beine gestellt. Da sind großartige Frauen wie Julia Becker von der Funke Mediengruppe, Katrin Schlusen, Judith Konradi von der Südwestpresse Ulm. Und das kostet unglaublich Energie, das alles auf die Beine zu stellen. Und wie viel Energie bleibt eigentlich noch Menschen in der Gesellschaft, das zu tun? Wie viele Verrückte wie uns gibt es, die sowas so machen und auch Spaß noch dran haben, dass es dann am Ende gelingt und wir wahrscheinlich eine großartige Tagung und abends Preisverleihung haben werden? So. Also das sind die Fragen, die mich beschäftigen.
Friederike Sittler, Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik, heute hier zu Gast in einer Stunde Sendung oder einer guten halben Stunde Podcast. Und wir sortieren heute wie immer die 5 wichtigsten Themen an diesem Montag. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir kommen zur schlechte Laune-Partei, zumindest wenn man um Bundeskanzler Olaf Scholz glaubt. Der hat vor dem Wochenende die AfD als schlechte Laune-Partei bezeichnet. Und eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA hat ein Allzeithoch gemessen, was die Zustimmung zur AfD angeht. Die kommen nach dieser Umfrage auf 19% Zustimmung. Also wie gesagt, ein Allzeithoch. So viel hat INSA noch nie gemessen. Nur zum Vergleich, die SPD liegt ebenfalls bei 19%, die Grünen bei 13% und die FDP bei 9%. Jetzt war das dominierende Thema des Wochenendes hier im politischen Berlin. Auch der ARD-Deutschland-Trend letzte Woche hat ja ähnliche Zahlen gezeigt. Und mir ist das zugegebenermaßen in der Diskussion fast so ein bisschen zu viel Schnappatmung. Friederike Sittler ist mein Gast hier heute. Sie ist die Leiterin Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie sehen Sie das? Würden Sie auch mal gerne sagen, hier nicht so viel Schnappatmung bitte? Oder sehen Sie das anders?
Dafür wäre ich immer. Aber das werden wir nicht vermeiden können bei solchen Umfrageergebnissen. Wir müssen aber mal drauf gucken. Es gab das schon mal, dass SPD und AfD gleich auf waren bei einer niedrigeren Prozentzahl. Danach hat sich die SPD hochgearbeitet und dann den Kanzler gestellt. Also es ist eine Momentaufnahme. Interessant finde ich die Formulierung, dass die AfD die schlechte Laune-Partei ist. Momentan macht die AfD eigentlich gar nichts, außer abzuwarten, dass die anderen ihre schlechte Laune aneinander auslassen. Also, ich meine, in der Koalition wissen wir, dass es gerade schwierig ist. Da müssen wir uns natürlich auch mal als Wählerinnen und Wähler fragen, was haben wir denn da zusammengewählt? Dass 3 Parteien, so unterschiedliche, auch nicht so richtig gut zusammengehen, konnte man sich eigentlich denken. Die haben natürlich sich sehr viel vorgenommen und jetzt rumpelt es einfach. Und wir haben schwere Zeiten hinter uns. Wir hatten einen Winter, Winter, bei dem wir Angst hatten, dass es zu Energieausfällen kommen würde. Das haben wir alles gut überstanden. Und jetzt ist so eine Phase, wo sich alle wieder heiß reden können und sich dann auch die Konflikte zeigen, die man vielleicht eine Weile auch übertüncht hat. So, was ist mit den Linken? Ich glaube, die haben auch schlechte Laune. Also da könnten wir das überall gerade verteilen. Und so einfach ist es nicht. Und die CDU schafft es ja offensichtlich auch nicht, ihr Klientel wirklich abzuholen und etwas Positives dagegen zu setzen.
Sie haben jetzt gerade von Heißreden gesprochen. Ein anderer hat sich auch am Freitag ganz schön heiß geredet, und zwar Bundeskanzler Olaf Scholz. Der war in einer Veranstaltung in Falkensee in Brandenburg zu Gast, und da hat er sehr, sehr laut den Unmut der Menge zu spüren gekriegt. Er ist zum Beispiel sehr hart als Kriegstreiber beschimpft worden, und dann hat man einen Olaf Scholz danach gehört, den man sonst nicht so oft zu hören kriegt.
Das ist Mord, um es klar zu sagen, und nicht das, was hier gerufen wird. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. In seinem imperialistischen Traum von Großmacht riskiert er das Leben seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger. Das ist unverantwortlich. Das ist Kriegstreiberei. Das ist Gewalt mit Waffen.
Also am Anfang hat er gesagt, weil das nicht so gut verständlich war, das ist Mord, und er meint damit Putins Angriffskrieg, genauso wie mit den Sätzen danach. Ist das aber wirklich der Weg, so eine unzufriedene Menge, die sich sehr lautstark ihrer Unzufriedenheit entledigt, ist das wirklich der Weg, sie zurück anzuschreien?
Gibt es da einen Weg, frage ich zurück, weil wenn er da jetzt ganz lieb und nett sich das angehört hätte, hätten alle wieder gesagt, ach, der Scholz, der ist ja nur der Scholzomat und der sagt nie irgendwas und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das war ja die große Kritik an ihm. Hier war mal wieder der alte Juso zu hören. Ich finde das ja ganz sympathisch, wenn ich auch Emotionen mitbekomme von Politikerinnen und Politikern. Und das ist ein Mann, der jetzt so viele Monate auch unter Druck steht, immer wieder diese Verhandlungen, was liefern wir denn nun an Waffen, was liefern wir nicht? Und er hat ja da auch oft eher die Bremse erstmal getreten, bevor er dann auch eine Vereinbarung mit den Amerikanern hatte. Also so, und dann wird er da angepöbelt, er sei ein Kriegstreiber, dass ihm das nicht passen kann, ist klar. Soll er da jetzt sich die ganze Zeit diplomatisch zurückhalten und sagen, ja, war ein blöder Auftritt? Also ich glaube, in so einer Situation gibt es keine Lösung, und er hat ja nichts Unrechtes gesagt. Also die Parteistrategen mögen bewerten, ob das jetzt der SPD gut getan hat oder nicht. Ich sehe es erstmal entspannt und denke, ja, das geht auch mal, dass der Scholz auch das mal macht.
Jetzt war am Wochenende, ich habe schon gesagt, auch dieses Umfragehoch der AfD komplett auch in den Fernsehsendungen Thema. Zum Beispiel war Mario Chaya im Bericht aus Berlin, das ist eine ARD-Sendung. Und ich möchte das mal exemplarisch anhören und sage danach, warum.
Immer mehr Menschen haben kein Vertrauen mehr in die Institutionen, in die Demokratie, haben den Eindruck, dass ihre Sorgen nicht im Mittelpunkt der politischen Debatten stehen und nehmen uns auch in Teilen noch in Verantwortung für Dinge der Vergangenheit. Wenn ich beispielsweise an die Frage der Migrationspolitik denke. Aber nichtsdestotrotz, das Vertrauen ist noch nicht vollständig da. Wir müssen an diesem Vertrauen arbeiten. Die Ursache liegt natürlich im Streit dieser Koalition.
Also da hat er, sie nicken schon und seufzen. Genau. Mir geht's um dieses rohe Ei-Gefühl. Also es geht um diese Frage, wer hat die Verantwortung? Und er sagt so ein paar Halbsätze, die sagen, ja, wir können uns auch nicht ganz rauslavieren, aber eigentlich ist die Ampel schuld und spielt den Ball dann rüber.
Genau, und Merz sagt dann noch, das Gendern ist schuld, und deswegen gehen dann immer ein paar hundert Stimmen pro Tag bei jedem Gendern oder jeder Nachrichtensendung zu der AfD.
Das hat der CDU-Vorsitzende getwittert am Wochenende.
Was ja eine pure Behauptung ist. Ich könnte jetzt genauso behaupten, immer wenn es generische Maskulinum benutzt wird, gehen alle zu den Linken oder zu den Grünen. Also es ist genauso Unsinn. So, aber das ist natürlich das, was jetzt gerade passiert. Die Opposition versucht, die Schwäche der Koalition auszunutzen und mit nochmal wieder kräftig draufhauen, schaffen sie es ja nicht, etwas zu befrieden und genau dann wieder dieses Vertrauen zu schaffen, sondern es wird weiter aufgeheizt, es geht in unterschiedliche Lager hinein, und ich finde das keine gerade gute Phase, die wir da haben, aber alle ringen darum, irgendwie ihre Position zu finden. Ich hoffe, dass sie das bald mal schaffen.
Was ich mich frage, ist, ob diese Verantwortungsfrage jetzt in Bezug auf diese Umfrageergebnisse für die AfD überhaupt die richtige Frage ist. Also auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann war heute im ARD-Morgen-Magazin, und die hat da gesagt, ja, ich sehe die Verantwortung bei allen demokratischen Parteien, von Union über SPD, FDP und Grünen. Aber ist diese Verantwortungs- oder, wenn man es noch zuspitzen will, diese Schuldfrage, ist die wirklich die richtige? Oder sollte man lieber nicht als Partei sagen, wir machen es so wie Olaf Scholz jetzt zum Beispiel, gehen zu den Menschen hin, die sehr, sehr viel Unmut gerade verspüren und hören mal ganz, ganz genau zu.
Ja, absolut. Also Politikerinnen und Politiker müssen zu den Menschen hingehen, sie müssen die Sorgen wahrnehmen und das wiederum darf aber auch nicht dazu führen, dass sie dann anschließend wiederum populistische Sätze formulieren. Das ist ja auch immer wieder passiert und wir merken das ja zum Beispiel auch in der Diskussion um die öffentlich-rechtlichen Sender, dass dann irgendwie, dann kommt so eine Volksstimmung daher, dann formulieren Politiker wieder etwas, was dann mit den Öffentlich-Rechtlichen passieren soll, was eigentlich gar nicht in ihrer Verantwortung ist, weil da gibt es andere Institutionen. Muss ich mal kurz dazwischen schieben. Also diese komische, dieses Ineinanderspielen von Volkes Zorn und dann wieder formulieren, damit man dann möglichst deren Stimmen bekommt. Nein, ehrlicher Dialog, hingehen und mit Menschen sprechen. Das müssen übrigens auch die Grünen tun, wenn es um die ganzen energiepolitischen Themen geht. Aber bitte, ein Klimakleber kann auch mal hingehen zu den Menschen, die das überhaupt nicht witzig finden. Also der direkte Dialog, der muss sein. Der muss aber an allen Stellen in dieser Gesellschaft sein.
Stichwort Populismus. Ich denke ja, dass man da manchmal sich fast ein bisschen was aber abgucken kann in puncto Klarheit und Einfachheit vielleicht auch.
Ja, das ist immer das Problem der Menschen, die differenziert denken. Ne? Die kommen immer nicht so richtig dann an, weil sie noch das Aber auch noch formulieren. Ich kann mir das Leben natürlich viel einfacher machen, wenn ich sehr platt formuliere und sehr platte Forderungen stelle. Das ist aber nicht das Wesen von etwas nachdenklicheren Menschen. Und da kommt man natürlich genau an die Problempunkte. Es ist immer einfacher, platte Botschaften zu formulieren. Und wir sehen das ja weltweit. Es funktioniert. Und das ist das Bedrohliche für eine Demokratie, die ja auf den Dialog baut, auf das Miteinander. Nicht nur Mehrheiten entscheiden, sondern alle miteinander müssen mitgenommen werden.
Friederike Sittler, die Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Danke bis hierhin. Friederike Sittler ist mein Gast hier heute Mittag. Sie leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir ordnen wie immer die fünf wichtigsten Themen dieses Tages. Heute startet die Klimakonferenz in Bonn. 2 Wochen lang bereiten Delegierte aus aller Welt die Weltklimakonferenz im Dezember in Dubai vor. Und es geht darum, zum Beispiel schon mal Eckpunkte auszuloten, damit im Dezember dann schneller und konkreter Ziele zum Klimaschutz beschlossen werden können. Und da geht es natürlich auch um das Thema Sozialverträglichkeit jetzt in Bonn. Im vergangenen Jahr ist da ja ein Fonds eingerichtet worden, aus dem ärmere und besonders auch durch die Erderwärmung bedrohte Länder Ausgleichszahlungen erhalten können. Und da fehlt jetzt noch die konkrete Ausgestaltung von Finanzierungsmechanismen. Die Klimafrage ist also am Ende eine globale soziale Frage. Muss man das viel öfter noch mal deutlich machen, Friederike Sittler?
Ja, und ich glaube auch deutlich machen, warum es auch uns gut tut, wenn wir sozial handeln und wenn wir die weltweite Entwicklung im Blick haben. Meistens ist es ja so, dass wir dann irritiert sind oder aufmerksam werden, wenn bei uns plötzlich Wetterereignisse passieren, die so nicht erwartbar waren. Und dann kommt diese Frage stärker in den Blick. Aber diese ganze weltweite Auswirkung der Klimakrise, des Klimawandels, die muss uns beschäftigen, weil unter anderem, wir können da ganz egoistisch sein, weil es viele Klimaflüchtlinge geben wird, die in ihren Ländern kein Auskommen mehr haben, die, wenn entweder ihre Felder überschwemmt werden oder ausgedorrt sind, dann fliehen müssen, die wiederum in Nachbarländer fliehen. Wir kennen doch den Druck auch an den europäischen Grenzen. Darüber diskutieren wir ja. Das heißt, es kann nur unser Ziel sein, dass wir zu einem gerechten Ausgleich kommen und dass wir wirklich etwas tun zur Verhinderung, dass dieser Klimawandel noch stärker, noch schneller fortschreitet. Diesen Zusammenhang müssen wir aber immer wieder herstellen, weil sonst sagt man ja, was interessiert es mich? Hauptsache, ich habe demnächst noch weiterhin eine warme Wohnung oder im Sommer eine gekühlte Wohnung.
Sie haben jetzt gerade diese Formulierung, einen gerechten Ausgleich schaffen, so in so einem Nebensatz so mit reingebracht. Und ich würde aber gerne noch mal genauer auf dieses Wörtchen gerecht eingehen. Es gibt in Potsdam eine Forschungsgruppe, die befassen sich auch aus wissenschaftlicher Sicht mit dieser Formulierung gerechte Transformation, also Just Transition, auch eben im Hinblick auf die Klimakrise oder auf das Bekämpfen der Klimakrise. Und allein da kommt raus, wie schwierig es eigentlich ist, zu sagen, was heißt denn eigentlich eigentlich gerecht in diesem Kontext? Also sagen wir mal, gehen wir mal in die Lausitz Richtung Kohleausstieg, jetzt nur als Beispiel. Da sagt natürlich zum Beispiel ein LEAG-Mitarbeiter, der da seit Jahren damit beschäftigt ist, Kohle aus dem Boden zu baggern, was anderes als vielleicht die Bürgermeisterin, die gerne will, dass mehr Menschen in die erneuerbare Energie investieren.
Ja, wir werden nicht zu einem wirklich gerechten Ausgleich kommen. Das ist die schöne Forderung. Wir werden das ja auch weltweit nicht. Wenn wir das wirklich ernst nehmen würden, dann müssten wir uns ja alle in unserem Lebensstil wahnsinnig reduzieren. Die Armen in unserer Gesellschaft tragen relativ wenig zum klimatischen Fußabdruck bei. Aber auch sie tun es und die Reichen in der Gesellschaft ohnehin. Das wissen wir alles. Wir wüssten, dass wenn es wirklich eine absolut gerechte Welt gäbe, dann müssten wir uns komplett umstellen alle. So können wir aber versuchen, Ausgleichsmaßnahmen zu treffen, dass Menschen leben können, gut leben können in ihren jeweiligen Ländern. Und sie haben einen Anspruch darauf. Also warum sollte ich jetzt als Deutsche verwehren, dass jemand irgendwo in Afrika nicht anständig leben kann? Das ist, also für meinen Wertemaßstab geht das nicht. Gleichzeitig verwehre ich es den Menschen natürlich, die in Armut leben, weil ich selber sehr viele Ressourcen nutze. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und dann, wenn man aber nicht so noch mit Werten argumentieren will, dann muss man sagen, okay, es ist aber auch eine politische und auch wirtschaftliche Notwendigkeit, weil ansonsten eben wissen wir nicht, wie es in Kriegen und Krisen enden wird, der Kampf um Ressourcen. Und insofern tun wir gut daran, rein pragmatisch etwas zu tun und deswegen auch diese Konferenz wieder, das wird bestimmt wieder ein hartes Ringen.
Kann ich mir auch vorstellen. Wir hatten heute Morgen Felix Eckert zu Gast, auch anlässlich der Klimakonferenz in Bonn, die heute startet. Er ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität in Rostock. Und der hat, finde ich, nochmal was Wichtiges deutlich gemacht.
Wenn es mit der Klimapolitik bisher nicht vorankommt, das kann man wunderbar gerade beim Heizungsstreit in Deutschland besichtigen, dann auch nur deshalb, weil eben sehr viele in der Gesellschaft auch nicht so richtig wollen.
Und gerade diesen gesellschaftlichen Aspekt, dieses sich selber auch umstellen wollen, haben Sie ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, Frau Sittler. Da geht's ja ganz viel um Maßnahmen, die uns auch künftig einschränken werden. Punkt.
Genau, und deswegen glaube ich, müssen wir sehr sorgfältig immer genau sagen, was es bedeutet. Ein Großteil der jetzigen Verunsicherung, der Wut auch der Leute, der Ablehnung dieser ganzen Pläne liegt auch daran, dass wir uns alle nicht so richtig sicher sein können, was kommt. Und ich finde, das setzt etwas fort, was wir im letzten Sommer, Herbst dann hatten, als wir den Winter geplant haben und diese verschiedenen Pakete kamen. Also ich habe bis heute nicht begriffen, wann ich welche Abzüge gekriegt habe bei meiner Strom- und Gasrechnung und wann ich wieder was draufgekriegt habe. Bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich genug Geld verdiene. Andere Menschen bedroht das. Und bei dem Thema Wärmepumpe, ich habe schon viel drüber gelesen, aber so ganz physikalisch verstehe ich das auch immer nicht. Dann lese ich, die Handwerker haben keine Zeit, dann lese ich, die Preise steigen. Und das verunsichert natürlich Menschen. Das heißt, wenn Menschen mitgenommen werden sollen, und das müssen sie, weil wir müssen was tun, davon bin ich überzeugt, dann muss es sehr viel konkreter sein. Und auch da haben wir das Stichwort Vertrauen auch wieder. Das Vertrauen darin, dass auch ein Mensch, der wenig Geld hat, künftig nicht in einer nicht mehr beheizbaren Wohnung sitzt und nicht mehr irgendwie plötzlich seine Gasheizung aus dem Keller schmeißen muss und dann nichts mehr hat. Also das ist ja die Horrorvorstellung. Also Vertrauen schaffen, auch dadurch, dass man es konkret runterbricht und auch signalisiert, ja, wir haben das im Blick, wir wissen um euch.
Friederike Sittler, die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Polizei, die war am Wochenende ja ziemlich präsent in Leipzig. Die Unterstützenden der verurteilten Gruppe rund um die Linksextremistin Lina E., die hatten nach dem Urteil zum sogenannten Tag X aufgerufen. Am Samstag sollte es ja große Demonstrationen in Leipzig geben. Und es kam am Wochenende immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Linken und der Polizei. Und diese Demos, die angekündigt waren, die sind verboten worden. Auf der Grundlage, so heißt es, einer Allgemeinverfügung, die Versammlungen verboten hat, die Bezug zum Urteil gegen die verurteilte Linksextremistin Lina E. hatten. Es gibt einige Stimmen, darunter linke Landtagsabgeordnete aus Sachsen, die sagen, dieses Demoverbot, das setzt die Grundrechte außer Kraft. Wie stehen Sie denn dazu, Friederike Sittler?
Ich habe ein größeres Vertrauen in Gerichte, auch wenn ich weiß, dass einzelne Richterinnen und Richter vielleicht mal fragwürdige Urteile fällen. Aber hier war angekündigt, dass für jedes Haftjahr 1 Million Euro Schaden angerichtet werden sollte. Und wir wissen, dass ja immer schon auch Autos brennen, Barrikaden brennen und so weiter. Also ist für mich schon die Frage, ob eine so angekündigte Gewalteskalation tatsächlich eine Demonstration ist, wie wir sie verstehen und wie sie natürlich zugelassen werden muss. Andere Demonstrationen sind ja dann zugelassen worden, an die wiederum, da kann man jetzt streiten darüber, ob die Polizei richtig vorgegangen ist, wenn sie die eingekesselt hat, über Stunden festgehalten hat. Aber wollen wir tatsächlich zulassen, dass die Polizei auch so angegriffen wird, dass sie so beschimpft wird, so in Frage gestellt wird? Der Bullenstaat, von dem dann immer die Rede ist. Also ich habe da große Schwierigkeiten mit dieser, auch ich finde auch teilweise feigen Art der Auseinandersetzung. Es geht ja immer auch um Vermummung. Das ist dann auch in Leipzig wieder passiert bei diesen anderen Demos. Ich meine, ein anderes Beispiel, wir haben das jetzt mal in den Fußballstadien. Diese Leute mit den Pyrotechnik, ich war neulich mal im Unionsstadion und der Gästeblock, da waren die dann, die sind vermummt, die werden von den anderen auch geschützt. Ja, die sind komplett, also man kann sie nicht erkennen, sie tragen sogar Handschuhe. Und dann werfen sie ihre blöde Pyrotechnik. Was ist denn das eigentlich? Das ist doch keine Form von Auseinandersetzung. Ich finde das feige. So, man kann demonstrieren, aber die Frage ist, muss der Staat Gewalt, angedrohte Gewalt zulassen?
Ja, nach Ansicht des sächsischen SPD-Innenpolitikers Albrecht Pallas ist es so, dass durchaus auch die Polizei da eine Rolle gespielt hat in dieser Eskalationsspirale. Also der sagt, ich werf euch vor, liebe Polizei, dass ihr selber auch provoziert und das sehr wissentlich tut.
Das kann ich nicht beurteilen. Das muss genau geprüft werden. Die Polizei muss immer hinterfragen, wie das Handeln war. Wir hatten das bei Lützerath auch, dass einzelne Polizeibeamte falsch gehandelt haben. Und Videos beweisen das ja heute. Ich muss aber auch mal sagen, ich stelle mir vor, dass heute Polizistinnen und Polizisten unter einem ungeheuren Druck stehen. Sie werden wirklich beleidigt und schwer beleidigt. Sie werden bedroht. Es fliegen Steine. Es werden Polizistinnen und Polizisten verletzt. Und sie sollen aber immer 100% sauber agieren. Ja, das ist mein Wunsch auch, aber natürlich passieren da Fehler. Da wiederum bin ich auch so, dass ich sage, da vertraue ich aber auch daran, dass aufgearbeitet wird und dass dann diese Strategie hinterfragt wird. Wenn die nicht so massiv aufgetreten wären und es wäre dann viel mehr passiert, hätten wir heute die Debatte geführt, wie konnte die Polizei nicht so nachlässig sein und das Ganze so unterschätzen und wie konnten die Gerichte denn sowas nicht verbieten? Also wie man es dreht und wendet, man wird immer das Haar in der Suppe finden.
Was ich mich trotzdem frage, ist, ob man in so einer Situation wirklich mehrere Hubschrauber braucht, die kreisen, so einen 48-stündigen Kontrollbereich, der ja eingerichtet wurde, stationäre Kameras wurden da auch aufgestellt und ob man einen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und eine Innenministerin Armin Schuster, beide von der CDU, brauchen, die ganz medienwirksam dann die Leipziger Einsatzzentrale besuchen.
Wenn sie sie nicht besucht hätten, hätte man gesagt, die waren wieder nicht vor Ort. Konnten sie denn, was haben sie ein schönes Wochenende gemacht und sind womöglich Kajak gefahren, so wie ich. Also auch da, ne, das ist so eine Diskussion. Wir haben das jedes Mal, wenn so etwas passiert. Und natürlich wird jetzt auch darüber gesprochen, wir dürfen doch um Himmels Willen den Rechtsextremismus nicht vernachlässigen. Und dann, die Linken haben doch vielleicht das bessere Motiv. Aber da muss ich mal sagen, der Aufruf zur Selbstjustiz geht für mich nicht. Ich bin jemand, die treu daran glaubt, dass die Justiz auch wichtig ist unserem Staat, dass Regeln wichtig sind. Und wenn wir sehen in anderen Ländern, dass die Demokratie unterhöhlt wird, dann geht es immer um Justiz und um Medien. Und deswegen lasse ich das so ungern zu, dass dann immer sofort quasi Justizschelte betrieben wird, dass das alles ganz falsch war. Ich bin nicht Juristin und ich bin jetzt auch nicht Politikerin in Verantwortung. Trotzdem, die Polizei muss ihre Strategie hinterfragen lassen, das wird sie tun. Da gucken genug Medienleute drauf, das ist für mich in Ordnung. Aber vielleicht war es eben auch richtig, diese Stärke zu zeigen.
Unser Blick geht gleich in ein Land, in der die Justiz nicht mehr unabhängig ist und gegen das deswegen auch ein EuGH-Urteil gefällt wird. Die Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik aus dem Deutschlandfunk Kultur ist mein Gast hier heute Mittag, Friederike Sittler. Und wir schauen wie immer auf die wichtigsten Themen an diesem Montag. Im Herbst wird in Polen gewählt und am Wochenende sind ja Bilder von riesigen Demonstrationen im Zentrum von Warschau durch die Medien gegangen. Hunderttausende haben da gegen die Regierungspartei PiS demonstriert. Und ich fand die Bilder spektakulär. Und mich würde interessieren, Frau Sittler, wie Sie darauf schauen. Sie haben nämlich früher mal die Redaktion Mittel- und Osteuropa beim Rundfunk Berlin-Brandenburg geleitet. Sie haben also nochmal einen speziellen Blick auf Osteuropa, auch auf Polen. Also wie haben Sie diese Bilder eingeordnet?
Ich stimme zu, das waren spektakuläre Bilder, die wir da gesehen haben. Und die große Frage wird jetzt sein, ist es tatsächlich ein Stimmungswandel jetzt nach diesen vielen Jahren, in denen die PiS durchregiert hat und ihre Form von Politik durchgesetzt hat? Oder ist es ein Zeichen für eine wachsende Polarisierung? Wir haben uns ja schon bei manchen Ländern vertan, wo dann doch am Ende zum Beispiel in der Türkei der Amtsinhaber sich wieder durchgesetzt hat. Und wir eigentlich dachten, da ist ein Stimmungswandel, der zu einer Mehrheit führt. Es war ein symbolischer Tag, weil am 4. Juni 1989 gab es ja den ersten Sieg der Solidarność über die damalige Regierung und das unter der Leitung von Lech Wałęsa, der ja gestern dann auch wieder dabei war in Polen. Also das ist schon sehr, sehr symbolträchtig, aber man muss auch eben dazu wissen, dass in Polen ja das Justizsystem auch schon ganz schön untergraben worden ist über die Jahre und auch die Medien. Ich hatte damals eben, das gibt eine Sendung beim RBB, gab Kowalski und Schmidt, und die immer in Kooperation mit TVP, dem quasi staatlichen polnischen Sender, war. Und da war es so, dass dann in Wrocław, in Breslau, immer schon auch unsere Beiträge anders vertont wurden. Und es wird immer bei TVP, wenn die Regierung wechselt, wird auch die Leitung von TVP ausgewechselt. Somit hat man natürlich eine starke Einflussnahme. Irgendwann hat TVP dann entschieden, dass sie unsere Kooperation auf Eis legen. Und wir sind dann mit der liberalen Zeitung oder eher linken Zeitung Gazeta Wyborcza zusammengegangen. Aber deswegen weiß ich, wie schwierig das ist. Und es ist natürlich immer die Frage, welche Medien konsumiere ich in einem Land? Und wenn das eben sehr gesteuert ist, dann ist es auch schwierig, Opposition zu machen.
Sie haben jetzt gerade den Solidarność-Gründer Lech Wałęsa schon mal angesprochen. Habe heute erst gelernt, dass er so ausgesprochen wird. Ich habe immer Wałęsa gehört, gelesen. Wird auch, glaube ich, oft hier in Deutschland so gesagt. Und wer noch da gestern am Start war, ist ja Donald Tusk, ein Europapolitiker, ehemaliger Regierungschef. Das heißt, da sind ja Menschen, die mobilisieren können. Da sind ganz wichtige Persönlichkeiten, die da jetzt laut sind. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass sich das durchsetzt? Sie haben ja gerade die Türkei schon angesprochen, ja, wo sowas dann doch nicht so durchgeschlagen hat.
Also die PiS hat offensichtlich jetzt ein bisschen einen Fehler gemacht mit dem Gesetz, um das es geht, was der Anlass war, das jetzt als Lex Tusk gesehen wird, weil man verhindern will quasi, dass er mit seiner Bürgerplattform PO dann antreten kann im Herbst.
Ja, und unter dem Deckmantel, dass er russlandfreundlich sei oder dass man untersuchen wolle, wie russlandfreundlich er sei.
Genau, so ziemlich perfide, aber man ahnt die Absicht oder man sieht sie sehr deutlich. Und das hat offensichtlich jetzt die Menschen auf die Straße gebracht. Also da ist die PiS wahrscheinlich ein Stück zu weit gegangen. Die Frage wird, hält das an bis zum Herbst und kann dadurch dann der Wahlumschwung passieren? Aber da sind jetzt zwei Galionsfiguren mit den beiden genannten Herren an der Spitze und insofern war das ein Aufbruchssignal. Schauen wir, ob sich das verstetigt.
Ich möchte gerne mit Ihnen auch noch mal hören, was zwei Demonstrantinnen in Warschau gesagt haben, warum sie da am Wochenende unterwegs waren.
Seit 8 Jahren, seit sie im Amt ist, gefällt es mir im Land nicht mehr. Das Bildungswesen liegt am Boden, auch unsere Bürgerrechte. Ich erinnere mich noch an den Kommunismus. Damals gab es so einen Moment, als die Staatsmacht nachdenken musste, als sie die riesige Unzufriedenheit sah. Diese Demo richtet sich auch an Menschen, die nicht wählen gehen. Davon gibt es in Polen viele. Vielleicht kann diese passive Gruppe jetzt mobilisiert werden.
Da schwingt schon Hoffnung mit.
Ja, und die Frage nach wie vor, wird das eine Mehrheit sein? Und wie gut informiert sind die Bürgerinnen und Bürger in Polen? Wie sehr können sie Medien konsumieren, die eine möglichst objektive Sicht auf die Dinge haben und wie sehr wird das auch wieder Familien zerreißen und so. Also das ist natürlich eine große Gefahr, wenn man eben die Justiz schon angeknabbert hat, wenn man das Mediensystem eben nicht unabhängig von staatlichem Einfluss hat, dass dann sich eine Oppositionskraft auch durchsetzen kann. Also wie viel passiert dann auch in Social Media, wie viel passiert unter den Menschen? Und das vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einzuschätzen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir uns bei manchen Ländern gedacht haben, super, da kommt jetzt der große Umbruch und dann waren wir anschließend wieder betroffen, weil wir gemerkt haben, nee, es hat sich nicht durchgesetzt.
Es gibt ja noch einen anderen Akteur, der da auf die europäische Bühne treten kann und Rückenwind geben könnte, diesen Demonstrationen. Heute fällt nämlich ein Urteil beim EuGH, beim Europäischen Gerichtshof, um 14.30 Uhr. Da geht es darum, dass die EU-Kommission Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt hat, weil eben eine Reihe von Regelungen des polnischen Justizsystems gegen EU-Recht verstoßen sollen. Da geht es um Zwangsgeld, das Polen zahlen soll. Und das ist ja nochmal auch eine andere Ebene, die solchen Bildern von Demonstrationen noch mal extrem viel Aufwind geben könnten.
Ja, kann auch zu einer Märtyrerposition kommen. Also die EU will uns ja sowieso nicht. Also das ist dann eher so der polnische Brexit, den wir da dann möglicherweise haben. Also genau dieses, ihr achtet unsere Regeln nicht, ihr achtet unsere Nation nicht, das, was wir hier wollen. Und dann kommt eben diese extreme Ablehnung der EU und möglicherweise, wie gesagt, eine Märtyrerposition, das jetzt auch noch. Und ob sie dann wirklich das Urteil akzeptieren, weiß ich nicht. Dann wird es aber auch wieder in der EU ganz schwierig. Also übrigens, wir hatten es vorhin von dem missgelaunten Olaf Scholz, der dann mal aus der Haut fuhr. Wenn man das mal guckt, was da gerade an allen Ecken und Enden ist. Ja, jetzt muss er wieder mit Erdogan irgendwie gute Gespräche führen, mit Polen im Gespräch bleiben, weil geht ja auch immer um die Frage der Ukraine und gleichzeitig schwelen da so viele Konflikte mit. Also das ist echt nicht vergnügungssteuerpflichtig, was die da gerade machen.
Es sind ja schwerwiegende Vorwürfe im Raum gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Es geht um ein vermeintliches oder wahrscheinlich existierendes System, durch das ihm weibliche Fans zum Beispiel für sexuelle Handlungen zugeführt worden sollen worden sein, so ist es richtig. Und am Wochenende hat sich die Band auf Instagram dazu geäußert. Sie schreibt, dass sie die Vorwürfe außerordentlich ernst nehme und dann, ich zitiere, wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Und gleichzeitig betont die Gruppe aber auch, wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Da war jetzt viel von Vorverurteilung die Rede, Friederike Sittler. Sie sind Abteilungsleiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur und mein Gast in dieser Stunde Sendung. Was sagen Sie denn zu diesem Statement der Band?
Ja, kann man so machen. Ist eine legitime Forderung und da will ich gar nicht widersprechen. Ich glaube, es wird auch so berichtet, dass eben sehr viel gearbeitet wird mit mutmaßlich Vorwürfe, Konjunktiv verwendet wird, völlig korrekt. Ich habe allerdings heute auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben gelesen und da fand ich es interessant, was da passierte, weil im Zusammenhang mit den Frauen hieß es angeblich, sie behaupten und dann kam so ein Satz wie Prominente an den Pranger stellen, ist salonfähig geworden und dann kam noch ein Extrakasten, dass Till, der Mensch hinter der Gruselfassade und der ist dann ganz freundlich, fährt mit dem Fahrrad und gibt Nachbarn immer die Hand, ist sportlich naturverbunden und erlegt sein eigenes Wild auf dem Landsitz. Dann dachte ich, das ist jetzt aber nicht vorurteilsfrei, sondern da ist irgendwie was passiert. Mein größeres Problem mit dieser ganzen Geschichte ist, ich finde auch da, es müssen Menschen untersuchen, gibt es eine Anzeige, dann muss die Anzeige aufgeklärt werden, so Punkt. Ich weiß nicht, wie man zu solchen Konzerten gehen kann als Frau. Also ich würde, wenn ich solche, ich habe die Videos nicht gesehen, ich habe sie mir, also die Beschreibungen gelesen, die Songtexte, das ist mir wirklich gruselig. Und also ich würde jetzt sagen, liebe Frauen und solidarische Männer, geht einfach nicht zu den Konzerten hin. Also ich weiß, es ist Kunstfreiheit, es ist alles toll, also kann man alles machen. Aber ich muss mir das doch nicht antun. Also warum muss ich so einen sexistischen Quatsch, der Kunstfreiheit ist, mir antun? Jetzt kriege ich Ärger mit allen Rammstein-Fans. Oh je.
Na, oder mit mir, die ich sagen würde, das klingt natürlich so im Subtext auch ein bisschen so, als wenn sie dann eigentlich die Verantwortung auch den Frauen ein bisschen zuschustern. Die eben, klar, man muss Verantwortung für sich selber übernehmen, aber wenn ich jetzt langjährige Rammstein-Fan wäre, dann ist es doch falsch zu sagen, ja, deswegen darf ich da nicht mehr hin, weil nee. Der Text vielleicht gegen nee. Mich sein könnte.
Nee, dürfen sage ich nicht. Also das ist tatsächlich, also dabei da bin ich Feministin. Natürlich muss jede Frau an jedem Ort dieser Welt sicher sein. Das ist allerdings auch eine Forderung, die nicht aufgeht. Und wir wissen, dass zum Beispiel in Berlin sich auch Frauen nachts nicht mehr sicher fühlen und das Unsicherheitsgefühl zunimmt. Aber Ich verstehe das einfach nicht. Also ich mag einfach keine Musik, die mir solche Texte unterjubelt und solche Symbole unterjubelt. Deswegen müssen mir das Frauen erklären, wenn sie zu diesen Konzerten gehen. Natürlich dürfen sie da hingehen und es gibt keinerlei, also wenn es vorgekommen sein soll, was da jetzt beschrieben wird, dann gibt es dafür keinerlei Entschuldigung und dann muss dem strafrechtlich nachgegangen werden. Punkt. So, also nein, danke, dass Sie nachgefragt haben, weil das will ich nicht behaupten.
Jetzt haben Sie vorhin schon kurz von Filmen gesprochen. Ich nehme an, Sie meinen unter anderem den Pornofilm von Till Lindemann, der jetzt auch öffentlich geworden ist oder der auch vorher schon in der Welt war. Aber unter anderem wegen diesem Film, da kommt nämlich unter anderem ein Gedichtband auch mit vor, den Till Lindemann beim Verlag Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht hat. Unter anderem wegen diesem Film hat der Verlag Kiepenheuer und Witsch jetzt die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Und ich finde interessant, dass die Begründung des Verlags sich wirklich auf diesen Film einschießt, aber nicht sagt, wir beenden jetzt die Zusammenarbeit wegen dieser jetzigen Vorwürfe. Da macht also sich ja auch so ein Verlag ein bisschen einen schlanken Fuß. Er könnte ja ein klareres Statement setzen.
Ja gut, aber das wäre ja eine Vorverurteilung, weil das sind Vorwürfe und solange die nicht bewiesen sind, gilt die Unschuldsvermutung. Es darf weder die Frau oder die Frauen, die Vorwürfe erheben dürfen, diskriminiert werden, noch diejenigen, an die sich die Vorwürfe richten oder der eine. So, aber ich finde es natürlich tatsächlich interessant, das Video gab es schon länger und der Gedichtband ist auch interessant und jetzt beendet man die Zusammenarbeit. Also da ist jetzt irgendwie die Kunstfreiheit zu Ende. Ich kann da nur den Kopf drüber schütteln. Aber also insgesamt ist mir das Thema irgendwie sehr merkwürdig.
Die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik war mein Gast in dieser Stunde, Friederike Sittler. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch.
Und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell es vorbei ist. Vielen Dank.
Gerne.